Willkommen zum Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann, für jedermann und jede Frau. Interessante Themen rund um den Triathlon-Sport.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Community. Hier sind wir schon wieder, heute mit einer neuen Episode. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass diese Episode keine fortlaufende Nummerierung hat, dann hat es einfach nur damit zu tun, dass wir heute eine Sondersendung aufnehmen. Weil wenn wir einen besonderen Gast haben, dann machen wir natürlich eine Sondersendung. Und wir sind gerade aktuell noch, wisst ihr ja, im Jahr 2024, wir sind noch im Januar. Also was liegt da näher, als mal einen sogenannten Neujahrsempfang zu machen? Und auf der anderen Seite begrüße ich erstmal Michi. Hallo Michi.
Hallo Henning, ich grüße dich. Ja, wir haben natürlich alle Mühen und keine Kosten gescheut, uns ins Zeug zu legen, hier gute, für Neujahrsempfang würdige Leute an den Start zu holen. Wir hatten ja eine große Auswahl, aber diese Auswahl haben wir dann relativ schnell getroffen und haben von dieser Auswahl den Herrn Martin Engelhardt ausgewählt. Wenn jetzt einer unterwegs ist und das hört, vielleicht beim Training oder wie auch immer, Es kommt ja für euch jetzt montags raus. Es ist ja ganz ungewohnt für euch, so eine Sondersendung. Dann stellen wir doch erstmal Martin Engelhardt vor. Und vielleicht versteht ihr dann, warum ich sage, hey, das ist, glaube ich, oder hinterher versteht, hey, das war richtig cool. Ich glaube, das war gut, dass ihr diese Person für den Neujahrsempfang ausgewählt habt. Ja, hallo Herr Martin Engelhardt. Hallo Herr Engelhardt, ich grüße Sie. Ich würde einfach mal vorschlagen, ohne lange zu reden, ich habe schon lange geredet, wer sind Sie, was sind Sie und was machen Sie? Stellen Sie sich doch mal kurz vor, ich habe bewusst jetzt in der Einleitung noch nicht übergeleitet bis jetzt, vielleicht wissen einige noch nicht, wer ist denn das? Guten Morgen, stellen Sie sich doch einfach mal bitte vor.
Ja, guten Morgen, danke für die Einladung, der ich gerne nachkomme. Mein Name ist Martin Engelhardt. Ich bin letztendlich hier eingeladen als Präsident der Deutschen Triathlon Union. Habe in jungen Jahren mit 27, 1987 schon mal die Möglichkeit gehabt, Präsident der Deutschen Triathlon Union zu sein. Das habe ich dann bis 2001 das Amt ausgeführt und bin dann im Jahre 2011 nochmal überredet worden, wieder einzusteigen. Bin jetzt seit 2011 wieder Präsident der Deutschen Triathlon Union. Beruflich arbeite ich als Arzt, als Orthopäde und Unfallchirurg, bin seit 16 Jahren der Chefarzt des Klinikums Osnabrück für diesen Bereich und seit jetzt 13 Jahren dort auch RC-Direktor. Ansonsten bin ich ehrenamtlich im deutschen Sport in vielfältiger Weise in der Vergangenheit tätig gewesen. Ich war 2004, 2008 leitender Orthopäde der deutschen Olympiamannschaft. Und seit der deutschen Einheit erst in Stellvertreterfunktion, seit 2000 als Vorstandsvorsitzender ehrenamtlich, sozusagen als Aufsichtsrat für die Wissenschaftsinstitute IAT in Leipzig und FAS in Berlin, ehrenamtlich aktiv.
Wow, das ist ja schon mal eine tolle Aufzählung an all den Themen. Wissen Sie, Herr Engelhardt, was mich jetzt als erstes am meisten beeindruckt hat, als Sie gesagt haben, Sie waren mit 27 Jahren das erste Mal Präsident der Deutschen Triathlon Union. Wie kommt man dazu, im zarten Alter von 27 Jahren so eine verantwortliche Position zu übernehmen?
Also das war für mich natürlich auch sehr überraschend. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Verbandstag eines Spitzensportverbandes. Und bin eigentlich dort nur hingefahren, um den alten Präsidenten, der Mitglied meines Vereins war, nämlich der Dr. Fischer, ihn zur Wiederwahl vorzuschlagen. Und er ist damals leider mit 200 zu 800 Stimmen nicht gewählt worden. Der Verband war sehr zerstritten in zwei Parteien, was ich dann dort auf dem Verbandstag in Bahntrupp feststellen konnte. Die hatten alles schon ausgeklüngelt, die ganzen Positionen bis auf den Präsidentenposten. Haben sich den natürlich gegenseitig nicht gegönnt. Und dann hat man den Vorsitzenden des Verbandsgerichtes, den Herrn Mahn, damals gefragt, was man jetzt machen soll am Ende des Verbandstages. Der sagte dann, entweder die gesamte Mitgliederversammlung einigt sich auf eine Person einstimmig oder man ruft einen neuen Verbandstag aus mit dem Tagesordnungspunkt Neuwahl des Präsidenten. Und dann fielen irgendwann die Augen auf meine Person, weil ich der Einzige war, der in keinerlei Streitereien sonst was involviert war. Und man hatte registriert, ich habe 85 mit Triathlon angefangen, habe den Triathlonverein Deutscher Ärzte und Apotheker gegründet, habe das erste Triathlon-Symposium 86 in Hanau organisiert mit 400 Teilnehmern, habe das erste beachtete Buch im BLV-Verlag über Triathlon geschrieben, 86. Da dachte man, naja, also der könnte es vielleicht schaffen. Und so bin ich dann quasi sehr, sehr zufällig Präsident der Deutschen Triathlon-Union geworden. Ja. Noch nicht ahnt, was auf mich zukommt. Es gab ja keine Geschäftsstelle, keine Hauptamtlichkeit. Es gab damals keine Sponsorenverträge, nichts. Und habe mich dann an die Arbeit gemacht mit anderen Personen, die Deutsche Triathlon-Union dann erstmal so ein bisschen als professioneller Sportverband aufzubauen.
Ganz kurz, liebe Community, vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich das alles gar nicht sagen konnte, weil ich es auch gar nicht so auf der Agenda hatte. Also eine Person, die unheimlich viel für den deutschen Triathlon-Sport, ich sage erstmal bewusst deutschen Triathlon-Sport gemacht hat. Und wenn ihr ja alle wisst, Triathlon ist ja noch immer eine junge Sportart im Gegensatz zu anderen Sportarten. Und vielleicht versteht ihr, warum der Herr Engelhardt der Richtige ist für unseren Neujahrsempfang. Wenn ihr seht, was alles was er schon alles gemacht hat, wo er der Aufsichtsratsvorsitzende ist, was er ins Leben gerufen hat, wo er ehrenamtlich aktiv ist. Und sucht wirklich seinesgleichen, und deswegen ist es, glaube ich, auch der richtige Weg, dass wir ihn eingeladen haben. Können Sie vielleicht einfach mal, Herr Engelhardt, etwas über die DTU im Allgemeinen sagen? Was ist der Ist-Zustand 2023, 2022? Wir alle haben ja mitbekommen, dass, wenn wir den Rückblick von 2016 mal wagen bis heute, dass sich da ganz viel getan hat, das müssen wir klar sagen. Sie haben mit Ihrem Team viel, viel geschafft. Können Sie einfach uns mal auf die Reise mitnehmen? Was ist da passiert? Ich war ja selber nach 2016 im Oktober Rio, deswegen spreche ich das an, war ich selber aktiver Teil Ihrer Veranstaltung in Frankfurt, den Anti-Doping-Tag und den Leistungssport-Tag. Und da wurden ein bisschen Scherben aufgehoben und ich sag mal, und jetzt ist das ja, man hört ein Erfolg nach dem anderen im Spitzensport. Können Sie uns auf die Reise mitnehmen, was da so passiert ist in den letzten Jahren? Das wäre so ganz interessant, so eine Art Rückblick der letzten, nicht ganz, ganz, ganz früher von 86, sondern jetzt so die letzten, sagen wir, 7, 8 Jahre, was ist da passiert?
Das kann ich gerne machen. Ich bin ja 2001 das erste Mal aus dem Amt freiwillig ausgeschieden, damals mit Verabschiedung Frankfurter Römer. Und 2010, also nicht mal 2 Jahre nach dem Olympiasieg von Jan Frodeno, wo eigentlich die tolle Generation, die damals international den Triathlonsport auch beherrscht hat, am Start war, war der Verband de facto pleite. Total zerstritten, es gab staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Und dann wurde ich ja, wie ich eingangs gesagt habe, wieder überredet, 2011 einzusteigen. Ich habe das damals unter der Bedingung gemacht, dass ein Kernteam letztendlich, wenn man so sagt, sich die Treue schwört, weil anders geht es nicht, wenn man kann intern, sage ich jetzt mal, unterschiedliche Auffassungen sein, man kann streiten um den richtigen Weg, aber nach außen hin muss man eine gewisse Geschlossenheit wahren. Die Kernpersonen waren damals der Reinhold Häuslein, der also ja schon am ersten Triathlon in Deutschland als aktiver Mensch teilgenommen hat, der also dort auch mich motiviert hat, nochmal einzusteigen. Und es war dann die Entscheidung, dass wir ja kein Geld hatten und dann die Entscheidung getroffen hatten, wir tun den Leistungssportreferenten, der damals vom Innenministerium bezahlt wurde, aus Saarbrücken, den Matthias Zöll, dazunehmen und geben ihm die Chance, eben als Generalsekretär den Verband gemeinsam mit uns wieder aufzurichten. Das war praktisch so diese Dreiergruppe, die angefangen hat. Und aus dieser Dreiergruppe hat sich dann das entwickelt, was wir jetzt die letzten 13 Tage erkennen konnten. Und das beileibe nicht selbstverständlich. Also zum Erfolg gehören ja, kann man allgemein sagen, verschiedene Dinge. Das ist die fachliche Kompetenz. Das ist aber auch natürlich, dass man konstruktiv zusammenarbeitet, dass man zielorientiert arbeitet, dass man an einem Strang zieht, dass man logischerweise auf diesem Weg kontrovers nach dem besten Weg wie eine funktionierende Demokratie strebt. Und das haben wir eben gemacht und haben vielleicht auch einige Leute begeistern können, mitzumachen. Das ist ja wichtig, dass sie letztendlich mit positiver Motivation andere dazu bringen, die sagen, Mensch, toll, da steige ich wieder ein. Ich erinnere mich nur damals, wie ich wiedergewählt wurde, kam ein Anruf von Sonja Krolik, die gesagt hat, Mensch, das motiviert mich auch wieder im Triathlonsport, mich zu engagieren. Dass ihr das jetzt wieder in die Hand genommen habt, zu euch haben wir Vertrauen, dass ihr das anständig macht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute merken, Mensch, der fasst mich vielleicht manchmal auch hart an, aber der meint es nicht böse, sondern der geht auf dem richtigen Weg vor. Und wir haben damals gesehen, wie wir wieder angefangen haben, war ja der Wechsel dann auch von Jan Frodeno und anderen Athleten auf die lange Strecke. Und wir haben dann erkannt, dass also der Nachwuchsbereich zwischenzeitlich, was ja auch manchmal in anderen Sportarten man sieht, wenn man so eine erfolgreiche Generation hat, vernachlässigt man erstmal die Anschlussgeneration, dass wir also gerade im olympischen Distanzbereich nicht gut aufgestellt waren. Und wir haben dann, das haben viele nicht bemerkt, unheimlich viel Arbeit geleistet, damals noch mit Professor Arndt Pfützner, der jetzt im vorletzten Jahr verstorben ist, der spätere Chef des IAT in Leipzig, der ja auch Leistungssportwart der Deutschen Triathlon Union bis 2000 war, der also gemeinsam mit den hauptamtlichen Trainerstab gerade im Jugend- und Nachwuchsbereich angefangen hat, wieder Arbeit zu leisten. Und das dauert eben viele, viele Jahre, fällt nicht vom Himmel. Und die Erfolge, die wir jetzt, da kommen wir ja später sicherlich nochmal drauf, die wir auch gerade im letzten Jahr gesehen haben, im Leistungssportbereich der olympischen Distanz, eigentlich auf allen Ebenen, muss man sagen, war das ja das mit erfolgreichste Jahr der Deutschen Triathlon Union 2023. Das ist eben Produkt langjähriger Arbeit und zwar auch hervorragender Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche. Dazu gehört es eben, dass die Vereine, die Landesverbände, der Dachverband mit den hauptamtlichen Personen eben an einem gemeinsam auch erstellten Ziel konstruktiv arbeiten und nicht sinnlos Energie verschwenden, indem man sich destruktiv streitet.
Ja, ja. Also Herr Engel hat Sie sagen ja, 2011 sind Sie angetreten, da mussten Sie viel mit dem Team, viele Anschubarbeiten leisten, bis das endlich mal dazu führt, dass es ja Früchte trägt. Sie hatten angesprochen, letztes Jahr war eins der erfolgreichsten Jahre. Jetzt machen wir vielleicht gerade mal Folgendes, bevor wir einen Ausblick nach vorne wagen, weil auch in diesem Jahr stehen ja, lassen Sie es mal so formulieren, besondere Ereignisse. Ich glaube, eins davon ist in Frankreich. Es könnte sein, dass das Paris ist an. Aber bevor wir da drauf mal gehen, wenn Sie sagen, okay, was waren so die größten Erfolge, weil Sie es angesprochen haben, für Sie auch in Ihrer Funktion, für die Triathlon Deutschland. Ich sage immer gern Triathlon Deutschland. Ich persönlich finde es auch fast schöner wie DTU, Triathlon Deutschland, weil das sagt so ein bisschen, wir in Deutschland wollen Triathlon. Was waren aus Ihrer Sicht die persönlich größten Erfolge im letzten Jahr genau?
Also im letzten Jahr war das Gesamtjahr für mich triathlon-spezifisch eigentlich das erfolgreichste Jahr. Und ich fange natürlich an mit den Athleten. Wenn Sie gucken, was wir erreicht haben, wir haben also 5 von 6 Athleten direkt qualifiziert für die Olympischen Spiele in Paris. Das hat es noch nie gegeben. Wir haben letztendlich, gerade was die Staffel anbelangt, das war ja auch eine Sache, die wir ab 2013 zusammen mit dem Dr. Bach als IOC-Präsident in die Spiele dann gebracht haben, immer praktisch unser Baby von Hamburg aus gesehen. Da haben wir alle relevanten Rennen mit der Mannschaft gewonnen, ob das jetzt im Elitebereich war in Hamburg, die Weltmeisterschaft oder auch den Olympischen Testwettkampf in Paris, dann auch die Juniorenmannschaft gewonnen bei der Weltmeisterschaft Aber auch die Einzelerfolge, ne? Wenn Sie sehen, Laura Lindemann hat letztendlich Bronze gewonnen bei der Weltmeisterschaft. Wir haben letztendlich bei den Junioren extrem gut abgeschnitten. Aber auch, sagen wir, bei der Langdistanz, wenn Sie sehen, sowohl in Nizza als auch in Hawaii, haben die Deutschen ganz, ganz vorne gelegen, auch nicht nur mit einem einzelnen Athleten oder einer einzelnen Athletin. Also das hat eine fundierte Basis. Aber dann das absolute Highlight, muss man ja sagen, war die Triathlon-Woche zur Weltmeisterschaft in Hamburg. Da ist der Hintergrund natürlich der, und das war letztendlich auch viele, viele Jahre Arbeit und diplomatisches Geschick von uns, dass es gelungen ist, diese Veranstaltung eben in die Hände der Deutschen Triathlon-Union zu bringen, gemeinsam mit der Stadt Hamburg und dem Weltverband, weil man gesehen hat, dass die Veranstaltung doch die letzten Jahre vernachlässigt wurde. Und wir haben jetzt dort unheimlich viel investiert. Die Veranstaltung in Hamburg hat insgesamt über 2 Millionen gekostet. Aber es war ein gutes Invest für den Triathlonsport. Wir haben gesagt, wir müssen aus dieser Veranstaltung ein Event machen, so wie es auch meinetwegen im Langdistanzrot ist. Das ist letztendlich ein Event. Wir haben ja in Hamburg schon am Montag angefangen, Triathlon in der Innenstadt mobil anzubieten, mit Gegenstromanlage beim Schwimmen, für Schulklassen, für Vereinsmannschaften, für Betriebssportgemeinschaften. Haben dort Kongress gemacht, haben dort letztendlich die Nationenparade gemacht, haben die ganze Bevölkerung abgeholt, bis hin zu der Eventbühne mit Rockmusik am Abend am Jungfernsteg. Das hat alles gepasst mit den Veranstaltungen, wo also zehntausende Teilnehmer letztendlich an den Strecken waren. Und von daher haben wir uns da auch innovativ nochmal weiterentwickelt. Wir haben dieses neue Format Eliminator Race ausprobiert. Und es ist von allen letztendlich gewürdigt worden, mit Unterstützung natürlich auch der Medien, insbesondere Fernsehanstalten, die das gut positioniert haben. Und auch der große Triathlon-Freund, IOC-Präsident Bach, war ja einen kompletten Tag bei der Veranstaltung in Hamburg und hat sich das angeguckt. Das war schon für uns insgesamt ein Highlight.
Prima. Und jetzt, wenn wir nach vorne schauen und mit all den Erfolgen, kann man ja immer folgende Frage stellen. Ist das noch zu toppen? Also in dem Jahr findet ja auch Hamburg statt. In dem Jahr findet ja, ich sag mal, was nur alle 4 Jahre stattfindet, Paris statt. Also ich will jetzt nicht nach Erwartungen fragen, das geht's nicht. Aber vielleicht so ein bisschen gute Vorbereitung, jahrelang darauf hingearbeitet. Wie ist denn Ihr Gefühl dazu, was in diesem Jahr passieren wird?
Also ich bin kein Wahrsager.
Ja, ja, klar.
Ich gucke nicht in die Glaskugel, aber ich greife noch mal einen Punkt auf, den ich vielleicht so bei der vorhergehenden Frage vergessen hatte. Ja, wenn so ein Verband, ich will mal provokativ sagen, in Scherben liegt, ja, und da passieren ja auch viele Verletzlichkeiten, ja, und da will ich jetzt auch gar keine Schuldzuweisung geben. Häufig sind ja viele Parteien daran beteiligt, wenn es erstmal bergab geht, und es gehört einfach zum Leben dazu, aus meiner Sicht, und auch zum gewissen Anstand und respektvollen Umgehen miteinander, dass man zunächst mal wieder aufeinander zugeht. Das haben wir schon, habe ich damals mit der Mannschaft sehr früh aktiv angegangen. Wir haben 2014 nach Osnabrück, wo ich ja als beruflich tätig bin, den Verbandstag gelegt, und wir sind bewusst in das Rathaus des Westfälischen Friedens gegangen, um letztendlich, und ich habe die Streithähne eingeladen und auch darauf hingewirkt, dass man sich wieder die Hand gibt und letztendlich im christlichen Sinne auch ein Stück weit dem anderen Menschen verzeiht. Das gehört einfach dazu. Und das Ganze ist damals jetzt aktuell durch meinen Freund Boris Pistorius, der damals noch in anderer Funktion tätig war, begleitet worden. Wir haben uns da alle ins Gästebuch in dem Friedenssaal eingetragen. Das hat also alles gepasst. Das war so ein gewisser Startpunkt, dass wir jetzt sagen, komm, wir gehen gemeinsam nach vorne. Und wenn ich jetzt den Ball aufgreife, Ende 2022 gab es ja in unserer Leistungssportmannschaft, olympische Distanz, auch nochmal so ein Crash. Ja, obwohl wir uns schon auf einem guten Weg befunden haben, gab es auf einmal untereinander Zwist. Der Leistungssportdirektor hat dann nach dem Verbandstag gekündigt, ist zum Deutschen Leichtathletikverband gegangen. Und das hat aber alle wachgerüttelt. Die haben dann alle intern ihre Positionen getauscht, aber haben begriffen, dass man nur Erfolg haben kann, wenn man zusammenarbeitet, ja, bei allen unterschiedlichen Interessen. Und wenn Sie gucken, wie diese hauptamtliche Mannschaft alle dort anschließend aufgetreten sind und auch nach außen signalisiert haben gegenüber den Athleten, wir sind jetzt ein Team, wir arbeiten an einem Strang, das hat dann dazu geführt, dass diese Grundstimmung sich auch auf die Athleten übertragen haben. Und von Wettkampf zu Wettkampf haben die also gespürt, aha, wir sind auch in der Lage, die Welt mit den Weltbesten mitzuhalten, auch die Weltbesten zu schlagen, insbesondere bei den Männern, Tim Hellwig, Lasse Lührs, die auf einmal gezeigt haben, Mensch, da geht was. Ja? Ähnliche Entwicklungen, wie wir sie damals 2007, 2008 hatten, wo Daniel Unger dann Weltmeister wurde und Frodeno Olympiasieger, die haben dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt, Mensch, wir sind nicht nur hinten dran, sondern wir können auch tatsächlich gewinnen. Und es hat sich im Verlauf der letzten Saison gezeigt, ohne dass grundlegend das Training geändert wurde. Das muss man mal dazu sagen. Also die Grundprinzipien sind gleich geblieben. Und wenn wir jetzt gucken, was die Erwartungshaltung für dieses Jahr, ich sag einfach so weitermachen, ja, nicht großartig was verändern. Natürlich hart arbeiten, aber wir müssen auch realistisch sein. Ne? Wenn Sie zu den Olympischen Spielen blicken, dann gibt es ja da viele Faktoren. Ich will da nicht in das dieses Doping-Bashing da jetzt eingreifen, aber man muss einfach realistisch sein. Wir haben gesagt, wir machen keine illegalen Sachen und wir machen einen sauberen Sport. Und wenn wir unsere Athleten gut vorbereiten und die werden vielleicht Fünfter oder Sechster, dann ist das auch ein Top-Ergebnis. Ja? Und der Verband steht hinter seiner Mannschaft und seinen Athleten und wir werden nicht nur Medaillen verlangen. Wir freuen uns, wenn das gelingt. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht mit der Mannschaft oder auch wenn es sehr, sehr gut läuft, vielleicht bei dieser starken Eigenkonkurrenz im Frauenteam, dass wir da vielleicht ganz vorne dabei sind. Aber insgesamt rechne ich schon damit, dass wir eine stabile Leistung bringen bei den Athleten im nächsten Jahr. Und wir werden natürlich auch auf dem Weg, den wir vor vielen Jahren angefangen haben, im Veranstaltungswesen weitermachen. Das ist keine Konkurrenz zu den professionellen Anbietern, sondern das ist einfach notwendig, um den gesamten Triathlon-Sport zu stabilisieren. Wir haben gesehen, dass in vielen Städten Triathlon-Veranstaltungen überhaupt nicht mehr angeboten werden können, auf dem Niveau, wie das manchmal war. Und dass Städte auf uns als Verband zukommen. Und wir sind froh, dass wir das in den letzten Jahren aufgebaut haben. Mit Startschuss den Finals, das war ja letztendlich auch eine politische Entscheidung, auf europäischer Ebene zu sagen, wir wollen Sportveranstaltungen nicht nur in autokratischen, diktatorischen Ländern. Da stehen auch die Athleten voll dahinter, hinter diesem Kurs. Und das wurde ja erstmals in Glasgow initiiert, dann auf deutscher Ebene. Und wir waren von Anfang an dabei und haben damit auch einen hauptamtlichen Stab professioneller Veranstaltungsorganisationen auf die Beine gestellt, was mittlerweile auch, wenn Sie dran denken, die erfolgreiche Europameisterschaft, die wir 22 in München organisiert haben, jetzt die Weltmeisterschaft in Hamburg, der Weltverband, der Europäische Verband, die würden das gar nicht mehr nach Deutschland geben, wenn wir als deutscher Verband nicht in der Lage wären, das federführend zu machen. War also eine ganz wichtige Entscheidung und das werden wir konsequent zusammen auch mit natürlich unter Einbindung der Landesverbände, die da eine wichtige Rolle spielen, weiterführen.
Prima. Also ich sehe, Sie haben ganz viel gesagt, ich sag mal, und das ist ein Prozess. Sie haben den Prozess 2011 angeschoben und wir sind jetzt bei 2024. Und wenn ich richtig rechnen kann, sind es 13 Jahre. Und in diesen 13 Jahren ist ja eine ganze Menge passiert. Also sowohl, ich sehe das auf Landesebene so, ich sehe das im Verein so, ich sehe es in der Weiterentwicklung der Jugendarbeit auf Landesebene so. Ich durfte mal 5 Jahre als Vizepräsident Leistungssport bei uns im Verband tätig sein und wir haben Lasse Priester und Nina Eim betreut, sozusagen, als sie noch jung waren und die ersten Erfolge bis Junioren. Und ich habe diesen, wir sehen das ja immer weiter, was da noch passiert. Und das ist mir wichtig, einfach auch zu sagen, der Community, wenn man jetzt sagt, oh, es läuft nicht in einem Verband, in einem Spitzenverband, im Spitzensport, dann ist es nicht einfach, wir holen uns jetzt 3-4 Leute und die werden das schon richten, sondern es ist ein Prozess, ein langjähriger Prozess. Und da müssen alle, und das haben Sie auch ganz so gesagt, oder als Zusammenfassung sage ich das einfach mal, Sie haben gesagt, es ist ein Team dahinter. Ein Team, das sich versteht, das die demokratischen Regeln einhält, das mal unterschiedlicher Meinung sein soll, aber es geht, die persönlichen Differenzen auszuschalten und es geht immer darum, um die Sache. Und das ist, die Sache ist Triathlon. Und jetzt haben Sie uns ganz viel über den Spitzensport erzählt, aber wir sind ja ein Podcast für jedermann und jeder Frau. Und uns ist es wichtig, und deswegen war es ja auch bei uns so geplant, mit der Deutschen Triathlon Union uns mit der Deutschen Triathlon Union zu kooperieren. Warum? Weil wir wollen auch den Breitensport, von dem ja auch der Spitzensport lebt, wollen wir natürlich unterstützen, zu sagen, hey, ihr sollt euch Startpässe mal besorgen. Das ist wichtig. Wir wollen zeigen, dass der Verband was für euch tut. Können Sie uns einfach mal sagen, wie die DTU das Ehrenamt im Verein helfen kann, sich weiterzuentwickeln? Ich sehe das ja auch aus meiner vereinspolitischen Brille, wo ich Aufsichtsratsvorsitzender bin und wir immer mehr Probleme haben, dort Ehrenamtler zu bekommen. Wie ist das geplant im sogenannten Mittelfeld, im Breitensport? Wie ist da die DTU aufgestellt und was sind da die weiteren Ziele?
Ja, Sie hatten das anfangs angesprochen, das ist ein Prozess, ein langwieriger Prozess, den man nur gemeinsam zum Erfolg bringen kann. Und wie wir vor 13 Jahren wieder angefangen haben, dann haben wir zunächst mal auch eine Klausur, ein verlängertes Klausurwochenende mit allen wichtigen Personen aus dem Ehrenamt, Hauptamt der DTU und den Landesverbänden auf die Beine gestellt, mit externer professioneller Hilfe, um letztendlich ein Zukunftskonzept zu erarbeiten, mit der Zielsetzung, letztendlich gemeinsam das mit den festgelegten Leitplanken zu arbeiten. Wir haben damals 9 Handlungsfelder herausgefunden und tun dann alle paar Jahre letztendlich erneut eine Klausur machen, um uns dort weiterzuentwickeln, zu überprüfen, was haben wir erreicht, was hat sich vielleicht in der Welt verändert, was hat sich im Triathlonsport verändert, wo müssen wir nachjustieren. Und da geht es natürlich, da ist ein Handlungsfeld Leistungssport, aber da gibt es natürlich auch das Handlungsfeld Breitensport und andere Handlungsfelder, die wir als notwendig erachten, damit sich der Triathlonsport weiterentwickelt. Und es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, Sie haben das schon kurz angesprochen, auf die müssen wir einfach reagieren. Das heißt also, wir haben eine Gesellschaft, wo ein ehrenamtliches Engagement tendenziell weniger geworden ist, wo auch die Anforderungen teilweise beruflicher Art es manchen Menschen gar nicht erlauben, in der Form das zu betreiben, wie das vielleicht in der Vergangenheit war. Und das ist natürlich für uns extrem wichtig, nicht nur für unsere Sportart und die Weiterentwicklung, sondern auch generell für ein vernünftiges gesellschaftliche Entwicklung. Da sind wir als Deutsche Triathlon-Union, auch wenn wir noch so klein sind, nicht so ganz unbedeutend als immer wieder Mahner, dass wir eigentlich in unserer Gesellschaft bestimmte Dinge anders gestalten sollten. Und dann lohnt sich auch mal ein Blick über deutsche Grenzen hinaus. Was machen andere Länder? Und da habe ich mich in den letzten Jahren viel, viel mit beschäftigt. Wie ist dort die gesellschaftliche Entwicklung? Wie ist dort auch die Entwicklung im Sport? Und ich nenne jetzt mal einfach so ein paar Beispiele. Die skandinavischen Länder sind da eigentlich sollten unsere Vorbilder sein. Ne? Wenn Sie nur das Beispiel Norwegen nehmen, die haben vor Jahren gesetzlich beschlossen, dass jedes Kind 60 Minuten qualifizierten Sportunterricht pro Tag Anspruch hat. Ja? Das sind wir meilenweit entfernt. Da gibt es gesetzliche Regelungen, wie die Sportstätten und der Zugang zu Sportstätten auszusehen hat, wie viel Schwimmbäder letztendlich der Staat zur Verfügung stellen muss. Und das machen die nicht jetzt altruistisch, sondern die haben letztendlich festgestellt, dass das die Kosten im Gesundheitswesen senkt, dass das den gemeinschaftlichen Zusammenhalt fördert. Ja. Wenn Sie gucken, welche Fehlentwicklungen wir in Deutschland haben, wir leisten uns jährlich, das muss man sich mal überlegen, 60 Milliarden Euro für Adipositas und Adipositas Folgekosten, also ungefähr 30 Milliarden für medizinische Kosten und 30 Milliarden vorzeitiger Eintritt ins Rentenalter oder Arbeitsunfähigkeit und so weiter. Ja. Und das ist nichts anderes wie Bewegungsarmut und Fehlernährung. Ja. Und da müssen wir staatlich mit dem Konzept gegensteuern. Alle Länder, die dort erfolgreich waren, haben das nur geschafft mit Hilfe gesetzlicher Bestimmungen und wo der Staat gemeinsam mit den Sportverbänden letztendlich das in die Hand genommen hat. Und wenn wir jetzt auf die Ganztagsschule auch in 2 Jahren zusteuern im Grundschulbereich, dann müssen wir uns einfach hier bewegen. Das sind also Dinge, wo wir uns auch im Verband mit beschäftigen. Wir haben das natürlich auf dem Schirm, dass wir hier bei der Organisation von Veranstaltungen, bei Aufrechterhaltung der Programme, der Vereine letztendlich einen Riesenbedarf haben. Und wir können da jetzt als kleiner Verband natürlich nicht alle Dinge lösen, aber wir versuchen natürlich schon auch mit gezielten Programmen das zu unterstützen. Sehen Sie nur das Juniorprogramm, was wir im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft ausprobiert haben, bei den Kampfrichtern. Es war ein Riesenerfolg, auch mit internationaler Beachtung. Das sind Dinge, nur mal so als Beispiel genannt, an denen wir arbeiten, solche Mentorenprogramme. Und da glauben wir, dass wir also schon einiges tun können. Ganz großer Bereich ist, wie gesagt, der Schüler- und Jugendbereich, wo wir große Bedarfe für die Zukunft sehen. Da gab es jetzt vor einer Woche ein entsprechendes Meeting in Frankfurt bei der DTU mit den Landesverbänden, wo wir ganz gezielt versuchen, Programme aufzusetzen. Wir versuchen, unseren Generalsponsor Suzuki, der bereit ist, da auch Mittel zur Verfügung zu stellen, dass wir also das eben gerade in die Vereine bringen, in Verbindung mit Schulsportveranstaltungen diese Sportart entsprechend eben weiterzuentwickeln und auch zu sichern, dass wir im Jugendbereich eben nicht abfallen. Wir haben festgestellt, dass bei den jährlich durchgeführten Talenttestungen, dass wir dort auch schon erstmals einen Einbruch hatten, was die Qualität und Quantität der Jugendlichen anbelangt. Also das ist jetzt nicht verschuldet durch Untätigkeit im Verband, sondern das ist Folge gesellschaftlicher Fehlentwicklung. Und da müssen wir ansetzen, ich in meiner Person durch die politischen Netzwerke, die wir aufgebaut haben, dass wir dort versuchen, eben einzuschreiten, bei der Politik zu motivieren, uns gemeinsam dort auf den richtigen Weg zu machen. Und an anderer Stelle müssen das eben die Verantwortlichen im Trainerbereich tun oder im Ausbildungsbereich, dass sie hier Motivation bringen, dass es dort zu einer Weiterentwicklung kommt. Ja.
Cool. Da ist jetzt viel oder alles Wahrheit angesprochen, was wichtig ist. Also ich mache ein ganz kurzes Beispiel und dann hätte ich da vielleicht noch eine Frage dazu, Herr Engelhardt. Also Sie sagten ja gesellschaftspolitisch, und wenn man sich heute mal gewisse Schulklassen anschaut, wenn sie in den Schulsport gehen und man sieht die in der Bewegung, die Kinder, dann stellt man fest, dass von 30 Kindern dieser Schulklasse sich 3 oder 4 normal bewegen können. Also wo es einen, ich sag mal, einen Ablauf hat, wo man sagt, ja, das ist Laufen. Das hat mich letzte Woche, ich war in Spanien eine Woche, da kam eine spanische Schulklasse. Ja, da war es aber auch nicht viel anders da. Also ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema und nicht nur für die Gesellschaft hier in Deutschland. Das ist in vielen Ländern der Fall, dass einfach diese Bewegung, die Beweglichkeit der Kinder, der Schulsport und all die Vorbereitung mit, ich sag mal, breitem, unspezifischer sportlicher Ausbildung die Grundlage für die Zukunft. Und da meine ich nicht nur, und ich glaube, das haben Sie uns alle jetzt gerade mit ins Buch diktiert, nicht nur für die sportliche Entwicklung der Kinder, sondern für die gesundheitliche Entwicklung der Menschen in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, ja, dass die Bewegungsarmut mittlerweile aus medizinischer Sicht der vierthäufigste Grund ist für das vorzeitige Sterben. Also nach Herzinfarkt, nach Schlaganfall und nach Krebserkrankung ist die Bewegungsarmut der vierthäufigste Ablebungsgrund sozusagen. Und das ist unglaublich, ja. Und wenn Sie die Anzahl, sage ich jetzt mal, der übergewichtigen Personen auch in Deutschland sehen, ne, dann ist das einfach nur schlimm für den Einzelnen, weil er ja dadurch leidet und unglücklich ist, aber auch schlimm für die Gesamtgesellschaft, ja. Und die Zahlen liegen ja vor, ne, 1950 hat der Bundesbürger sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch 10 Kilometer am Tag bewegt. Ja, natürlich teilweise, weil er zur Arbeit laufen musste. Mittlerweile ist die durchschnittliche Gehstrecke, die liegt unter 800 Meter. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, in der Momo-Studie von dem Karlsruher Institut, wo die Zehnjährigen, die Leistungsfähigkeit der Zehnjährigen gescreent werden, ja, da können nicht mal 50% der Zehnjährigen noch richtig gut schwimmen oder 1000 Meter am Stück im Stadion laufen. Ja, also das sind Alarmsirenen, die da angehen müssen. Ja, und da sind wir als Staat insgesamt gefordert, gegenzusteuern im Sinne des jeweiligen Einzelnen. Und machen wir uns nichts vor, wir sind ja alle Sportler, wir wissen das, ja, was der Sport für uns als Person gebracht hat, die Verbesserung praktisch unserer Lebensqualität. Oder nehmen Sie nur mich als Beispiel, ich wäre doch nie, sage ich jetzt mal, Ärztlicher Direktor eines Klinikums geworden, wäre nie Präsident der Deutschen Triathlon Union, wenn ich, sage ich jetzt mal, nicht so sportlich sozialisiert worden wäre. Ja, das hat extrem positive Auswirkungen. Ne? Sie lernen, sag mal, sie kriegen Selbstbewusstsein als Jugendlicher, wo sie unsicher sind, wo sie letztendlich Erfolge brauchen. Sie lernen aber auch in der Gemeinschaft mit Niederlagen umzugehen. Ja, sie lernen, dass man nur mit gemeinschaftlichem Handeln letztendlich Dinge positiv verändern kann. Ja, oder auch jetzt, wenn Sie bedenken, welche Fehlentwicklung mit dem Rechtsradikalismus kommt. Ja, der Sport muss aufstehen zusammen mit der Gesellschaft. Ja, und muss sagen, das ist der Fehlweg. Ja, das ist nichts Gutes. Wir sind international unterwegs. Wir wissen, dass wir weltoffen sein müssen, auch als Deutschland. Ja, da haben wir als Sport auch was dazu beizutragen. Ne? Bestes Beispiel ist die Veranstaltung in Zittau, ja, die also hier klar Position bezogen hat und gesagt hat, wir haben damit nichts am Hut mit AfD und Co. Ja, wir sind letztendlich eine weltoffene Veranstaltung im Dreiländereck und auch im tiefsten Sachsen ist immer noch die Mehrheit letztendlich für Weltoffenheit. Ja? Und dafür steht die Deutsche Triathlon Union und dafür sind wir mittlerweile anerkannt, auch weil wir letztendlich nicht auf die Kacke hauen, auf Deutsch gesagt, sondern bescheiden geworden sind. Ja, wir haben uns nie angebiedert beim Weltverband oder beim Europäischen Verband. Wir haben gesagt, wir helfen, wo wir können und wir wollen eben Teil einer funktionierenden Gemeinschaft sein.
Prima. Also eigentlich müsste ich jetzt ganz, ganz laut klatschen, aber das ist, glaube ich, im Podcast so nicht angebracht. Ich möchte vielleicht, Michi, gerade eine abschließende Ergänzung und eine Frage stellen. Und zwar, Sie sagten ja auch vorhin auf meine Frage Erwartungshaltung Olympia oder so. Und die Antwort finde ich genau richtig, weil jeder von uns Zuhörer draußen, der macht ja auch seinen Triathlonsport und sucht alles Mögliche Legale dafür zu tun, sein bestmögliches Ergebnis an diesem Tag abzuliefern. Und wenn das gemacht ist, dann ist alles gut. Alles andere entscheiden die anderen, die auch noch teilnehmen, mit welchen Möglichkeiten auch immer. Aber jetzt ist es doch auch so, wahrscheinlich hängt ja auch ein Stück weit Stellenwert, und das finde ich auch immer schwierig, Stellenwert an Medaillenrängen. Vielleicht auch bei Geldervergabe oder Budgetvergaben müsste das nicht auch mal revolutioniert werden?
Naja, wir haben ja in Deutschland einen langen Weg auf diesen Bereich und wir sind natürlich das perfekte bürokratische Land, will ich mal sagen. Ne? Also wir haben die tollsten Papiere, die tollsten Konzepte. Wo es mangelt, ist häufig bei der praktikablen Umsetzung. Ne? Und das, der Spitzensportbereich ist das beste Beispiel. Wir haben Spitzensportreformen, solange ich zurückdenken kann. Und da bin ich etwas skeptisch. Ne? Wenn ein Bundesinnenminister sagt, wir wollen, was weiß ich, 10% oder wie viel mehr Medaillen bei Olympischen Spielen. Und dann gibt es mehr Geld. Dann kann ich nur sagen, allein mit dem Geld ist das nicht getan. Zunächst mal brauchen wir die Basis, dass mehr Leute überhaupt Sport treiben. Das heißt also, man muss sich langfristig auf den Weg machen. So wie ich gesagt habe, die Entwicklung und die Erfolge der DTU sind nicht Zufallsprodukte und nicht von heute auf morgen, sondern das ist harte Arbeit über einen Zeitraum von 10 und mehr Jahren. Und so wäre es auf gesamtstaatlicher Ebene genauso. Sie müssen einfach diese Maßnahmen beschließen und müssen anfangen, das umzusetzen. Dazu brauchen sie mehr qualifizierte Sportlehrer. Dazu brauchen sie letztendlich, müssen sie in der Schule anfangen, qualifizierten Sportunterricht anzubieten. Da müssen sie die Vereine mit dem Schulkonzept zusammenbringen, damit im Rahmen der Ganztagsschule eben der Sport nicht wegbricht. Da fängt's an. Und wenn ich eine breitere Basis habe und will nicht nur eingekaufte, in Anführungsstrichen, Athleten aus anderen Ländern oder will das mit Doping machen, dann muss ich auf diese Basis setzen, mehr Leute zum Sport zu bringen, damit ich dann auch aufgrund des Stellenwertes und einfach der Auswahlmöglichkeiten, dass dann eben Talente sich durchsetzen, auf diesen Weg setzen. Das ist die Basis für einen hochleistungssportlichen Erfolg. Natürlich muss ich ein gut organisiertes Konzept haben. Ich brauche Wissenschaftsinstitute wie in Leipzig und auch in Berlin, die professionell die Hochleistungssportler unterstützen. Das sind ja unsere Stärken als Deutschland, dass wir hochtechnologisch noch führend sind. Und das muss natürlich sich auch im Sport widerspiegeln. Aber wir brauchen zunächst mal eine größere Basis und auch eine größere Wertigkeit. Bin nach den letzten Olympischen Spielen in Tokio von einem Sportreporter gefragt worden, wollte mir das so in den Mund legen. Herr Engelhardt, das liegt doch sicherlich daran, dass die Athleten in anderen Ländern höhere Prämien kriegen für einen Olympiasieg, dass die dort eine Million kriegen und was weiß ich alles. Und da habe ich gesagt, hören Sie zu, da glaube ich nicht dran. Und ich sage Ihnen das auch nicht so, wie Sie das jetzt von mir hören wollen. Und habe dann das eigene Beispiel gebracht, habe gesagt, ich habe nie in meinem Leben, und viele andere weiß ich das auch, selbst in unserer Bundesligamannschaft, selbst bei Michael Groß, die haben das nicht gemacht, um Geld zu verdienen, sondern die haben das gemacht, weil sie dadurch eine Selbstbestätigung bekommen haben, zunächst mal im Jugendalter. Es hat aber auch eine Rolle damit, wie letztendlich diese sportliche Leistung im Umfeld anerkannt wird. Und da fängt es bei der Schule an. Wenn ich mich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert habe im Schwimmen, dann wurde das positiv quotiert in der Schule. Und da habe ich selbstverständlich für die deutschen Meisterschaften frei bekommen, ohne irgendwie eine Schwierigkeit. Der Sportlehrer hat gesagt, geh lieber die 2 Stunden Sportunterricht in die Schwimmhalle. Bei mir kannst du nichts zusätzlich lernen. Das war eine ganz andere Einstellung. Und die Kinder und Jugendlichen haben das heute in vielen Schulen eben nicht mehr. Und da muss ein Umdenken stattfinden. Wir müssen auch erkennen, dass Sport nicht ein verzichtbarer Unterricht ist, genauso wie Kunst kein verzichtbarer Unterricht ist. Das ist für die Entwicklung junger Menschen von zentraler Bedeutung, sportliche Aktivitäten zu haben in der Schule, aber auch Kunst zu haben und nicht nur, sage ich jetzt mal, Mathematik und Englisch und Deutsch. Ja, und dieser Stellenwert muss ein anderer werden, weil ja auch die internationalen Studien genau ausweisen, dass diejenigen, die letztendlich sportlich aktiv sind, auch im Hochleistungssport, dass die auch in der Schule und im Beruf erfolgreicher sind. Ja, auch das, wenn man das jetzt allein unter dem Erfolgsfaktor sieht und nicht nur unter der persönlichen Gesamtentwicklung eines Menschen, hat das riesige Vorteile für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft.
Möchte ich ganz gerne Sie mal fragen. Das ist mir gerade so aufgefallen. Sie reden über Deutschland, was sich verändern muss in Deutschland als Sportland. Ich sehe, dass dadurch, dass ich an der Vereinsbasis sehr viel an der Basis auch in der Basis mache, mit einem kleinen Sportverein, der aber in der Holsteiner Runde der 10. größte Sportverein in Schleswig-Holstein ist, mit eines unter den ersten 10. Ich sehe, dass das Deutschland ein Antisportland ist und ich frage einfach mal provokativ. Alles das, was Sie gesagt haben, hieße ja im Umkehrschluss, dass wir Geld in die Hand, sprich die Politik Geld in die Hand nehmen müsste. Das ist ja so, Um etwas zu verändern, müssen wir Leute ausbilden, das kostet Geld. Wir müssen Forschung bezahlen, was die sagen, IAT. Ich kenne viele Leute, die in diesem Land hochqualifiziert sind, aber Deutschland den Rücken kehren und in andere Länder gehen, weil dort die Forschungsangebote besser sind. Und ich verstehe aber eins wirklich überhaupt gar nicht, wenn wir unten an die Basis gehen, dann ist es zum Beispiel das Abrufen von Bundesmitteln für Förderung des Sportes, Genehmigungsverfahren zum Bau von Sportstätten. Das habe ich alles hier mitgemacht in unserem kleinen Örtchen. Fördermittel beantragen für Vereine in verschiedenen Bereichen und. Es wird immer schwieriger, in irgendeiner Weise den Leuten im Ehrenamt ganz unten zu verkaufen, ey Mensch, wir strengen uns zusammen an, dann können wir eine breite Basis, wir können Kinder in Bewegung bekommen. Ich habe durch meinen Beruf Kontakt zur Schule, dort werden nicht mehr Kinder zur deutschen Meisterschaft freigestellt, weil sie sagen, nein, das ist zwar alles in Ordnung, aber du kannst nicht schon Freitag fahren, da ist Schule, du fährst erst Samstag dahin. Selbst in der eigenen Familie alles mitgemacht. Ich sage einfach mal, wie können Sie sich denn vorstellen, dass Deutschland, das ich als Antisportland sehe, aber gerne möchte von der Gesellschaft, dass wir ganz viele Medaillen überall bekommen und ausschließlich der Fußball in irgendeiner Weise gefördert wird, wie können wir junge Leute dazu animieren, in den Leistungssport zu gehen, wenn sie hinterher nicht in der Lage sind, mittelfristig nach ihrer Karriere davon zu leben? Das sehe ich immer mehr, außer im Fußball. Ein Ruderer, der in Deutschland Achter war. Wie will der hier letztendlich langfristig, mittelfristig, kurzfristig nach seiner aktiven Karriere vom Sport leben? Ich werde immer wieder gefragt, würdest du denn mir raten, in den Spitzensport zu gehen? Ich kann das gar nicht mehr sagen. Wissen Sie, was ich meine? Und das frage ich mich, was muss sich da ändern, konkret ändern, damit wir hier ein Land sind, das den Sport insgesamt fördern müsste. Das haben Sie gesagt, aber wie kommen und woher kommen die Gelder?
Also zunächst mal, ich kann diese Kritik, die da auch durchschwingt, sehr gut nachvollziehen. Das ist ja auch viel viel Frust von der Arbeit an der Basis, den Sie dort erlebt haben. Zunächst mal will ich trotzdem sagen, ich glaube, dass Deutschland nicht ein Antisportland ist. Ja, und das wird ja immer wieder dann deutlich, denken Sie an die European Games in München, welche Begeisterung auf einmal dort entfacht wurde. Da in ganz München, die Münchner Bevölkerung hat mitgezogen, auch die Bevölkerung am Fernsehbildschirm, die ist begeistert. Das heißt also, wir müssen zunächst mal den Mut haben, und zwar die politisch Verantwortlichen zu erkennen, was für große Benefits hier an Umsteuern hat. Und das, wenn Sie zum Beispiel mal, nehmen Sie ein anderes Land, nicht nur Skandinavien, nehmen Sie Australien, ja, da können Sie, die haben das sogar aufgearbeitet, dass die sich dort staatlicherseits so stark im Sport engagieren. Das hat jetzt nicht den Grund, dass man da unbedingt Olympische Spiele haben will, dass man da noch eine Goldmedaille mehr gewinnen will, sondern das ist nach innen gerichtet. Da gibt's ein klares Konzept und auch Überlegungen. Da hat schon Tony Blair, an die Macht kam, mit Ausarbeitungen, kritischen Ausarbeitungen gesehen, was da in Großbritannien schiefläuft, dass man wirtschaftlich nicht mehr mithalten kann mit der Welt, dass zu wenig Sport treiben, dass die Gesundheitskosten explodieren und so weiter. Und was hat Blair dann gemacht und auch die Australier? Die haben auf die Karte Sport gesetzt. Nicht, weil sie so begeisterte Sportler sind, sondern weil sie knallhart analysiert haben, das ist am kostengünstigsten für den Staat. Es bringt Identifikationspotenzial, es bringt für jeden Einzelnen persönliche, gesundheitliche Vorteile. Und da müssen wir die richtigen Personen finden, die bereit sind, ein solches Konzept letztendlich auch staatlich geführt durchzusetzen. Also kann Ihnen sagen, mein Freund Boris Pistorius habe ich von diesem Konzept schon längst überzeugt. Ja? Hat natürlich jetzt andere Aufgaben und Probleme als Verteidigungsminister. Schade. Ja. Schade, ja. Also als Innenminister hätte ich noch lieber. Ja. Vielleicht auch irgendwann mal als Kanzler, ja, und dann kann er zeigen, dass er meinetwegen die richtigen Leute dort in die Spur setzt. Ich glaube, man muss sich natürlich auch an Zielen orientieren, ne? Also nehmen Sie das Beispiel Olympia. wo wir jetzt, solange ich im Sport tätig bin, rumdoktern, dann nochmal Olympische Spiele nach Deutschland zu bekommen. Ja, das ist ja ein Trauerspiel. Ja, wir wagen uns nicht mehr an große Ziele heran, meinen, wir müssten zu jedem eine Volksbefragung machen. Ja, und aber trotzdem, sage ich jetzt mal, wollen wir dann aber in Wirklichkeit tolle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen haben. Ja, niemand hat die Bevölkerung gefragt, die Durchführung der European Games oder die Triathlon-Weltmeisterschaft in Hamburg. Alle waren begeistert. Ja. Wenn wir es vielleicht hätten zur Abstimmung bringen müssen, hätte die Mehrheit unter Umständen, aus welchen Gründen auch immer, dagegen gestimmt. Also wir müssen uns mal irgendwann auf den Weg machen und wieder Ziele vornehmen, an Zielen gemeinsam arbeiten. Das haben wir ja vorgemacht mit der Entwicklung der DTU. Das geht auch auf gesamtstaatlicher Basis. Ja. Und wir müssen doch erkennen, dass unsere jungen Menschen, unsere Kinder, die brauchen Vorbilder. Denken Sie dran, sage ich jetzt mal, was die Erfolge von Steffi Graf, Boris Becker bewirkt haben. Oder denken Sie dran, was ein Weltmeistertitel im Fußball für die jungen Leute bedeutet. Ja, daran orientieren sich letztendlich auch diejenigen, die beileibe jetzt nicht alle zu Hochleistungssportlern gemacht werden sollen. Aber die braucht es einfach, damit wir uns sportlich betätigen. Ja, also ich denke schon, dass wir das hinbekommen können. Das ist natürlich im Moment mühsam, wenn sage ich jetzt mal, keine gesamtstaatlichen Programme vorliegen. Und Sie haben zu Recht gesagt, dass natürlich für den Einzelnen, der jetzt in der Sportart, die nicht ein Medieninteresse hat und wo man nicht große Gelder verdienen kann, da muss es natürlich auch gesellschaftlich Möglichkeiten geben, dass man sich drum kümmert, was passiert mit den Leuten nach ihrer Karriere. Wir versuchen, unsere ehemaligen Leistungssportler teilweise bei uns in die Verbandsarbeit professionell einzubinden. Denken Sie an Dalian Unger und andere Athleten, die also immer wieder eingesetzt werden und bei uns auch teilweise als Trainer arbeiten. Das sind ja in der Regel auch intelligente Menschen. Wir müssen gucken, dass die trotz ihres Sports eine vernünftige Ausbildung bekommen, zumindest mal schon mal schulisch eine vernünftige Ausbildung bekommen. Und da sehe ich dann also auch beruflich eigentlich nicht schwarz für die Athleten, die also hier letztendlich auch gezeigt haben, dass sie in Anführungsstrichen sich quälen können, dass sie also auch mit Widerständen umgehen können. Ja, das ist ja beruflich gefragt, ne? Also wenn ich jetzt nur an mich denke, ich tue bevorzugt Leistungssportler einstellen, weil ich weiß, dass die belastbarer sind, ja, weil ich weiß, dass die auch mal, sage ich jetzt mal, mit Niederlagen umgehen können, die sie ja im Bereich der Unfallchirurgie zwangsläufig bei schweren Unfällen oder sonst was auch haben, ja. Und das, die sind ja mental ganz anders gestrickt, ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch so, was Sie sagen. Das Thema Stellenwert ist das eine. Ich glaube, im Sport, und das kann jeder von uns, liebe Community draußen, für sich, glaube ich, selbst beantworten. Wir, die Sport machen, wir verfolgen ja auch ein persönliches Ziel. Und jeder, der was verändern will, muss dann letztendlich sich Ziel setzen. Herr Enghardt, Sie sagen, wenn Sie Leistungssportler einstellen wollen, dann wahrscheinlich auch deswegen, weil die alle sehr zielorientiert sind. Die wissen, was sie tun müssen. Und ich glaube, das geht darum, sich ein Ziel zu setzen. Und mit Ziele setzen kommt ja auch ein Stück weit, was ganz wichtig ist, da kommt eine Motivation. Und eine Motivation zu haben, nur mit Motivation kann ich Themen oder Ziele erreichen. Und keiner von uns sollte auf andere warten, dass sich irgendwas verändert. Da ist jeder verdammt nochmal in der Pflicht, selbst bei sich auch anzufangen. Und ich glaube, das kann dann letztendlich auch Schneeballsystem, will ich jetzt nicht sagen, falsche Wort, aber sowas in Gang setzen. Nicht warten auf andere. Ich sage immer, wenn irgendwo Diskussionen sind und jeder sagt, der andere müsste mal Folgendes tun, sage ich immer, das ist der falsche Ansatz. Was kann ich tun? Da bin ich in der Lage, Sachen zu verändern.
Genau, das ist die genau richtige Einstellung, weil man damit letztendlich auch andere mitreißt mit dieser Einstellung. Ja. Man kann als Deutscher natürlich, das ist ja verbreitet, ne? Also Sie sehen das an den Medien, es werden alle möglichen Negativbotschaften übersandt, ja. Ständig neigen wir zu Pessimismus und sagen, uns geht's schlecht, aber in Wirklichkeit, die Wirklichkeit sieht ja anders aus. Die sieht ja so aus, dass wir den größten Wohlstand, den es je in Deutschland gab, haben, dass wir mittlerweile, dass die Deutschen fast 80 Jahre in Frieden und Freiheit leben können. Wo können sie das in der Welt her? Das heißt also, wir haben eine unglaublich gute Basis, auf der wir aufbauen können. Es gibt viele Probleme, die es zu lösen gibt. Aber wenn wir mit einer positiven Gesamteinstellung rangehen, ja, dann können wir letztendlich auch andere Menschen motivieren und ein Stück weit das Feuer entfachen, was notwendig ist, um eben Dinge auch größerer Art zu erreichen. Das geht nur gemeinschaftlich.
Ja, da ist vieles gesagt, Wahnsinn. Also ich meine, ich bin jetzt erstmal richtig begeistert heute hier und weil Sie sprechen einfach ein paar Sachen so ein bisschen aus der Seele. Grundsätzlich freue ich mich auch auf Rückmeldungen von euch, liebe Community, dass es euch ähnlich ging wie mir. Und vielleicht mache ich mal so eine Aussage, vielleicht gerade zum Thema Engagement. Wie jeder von euch weiß, ich habe ja schon ein zartes Alter von jetzt, nee, ich sag's nicht, doch 61 Jahren. Ich mache immer noch aktiv den Triathlon-Sport. Ich habe mich entschlossen, vor 1,5 Jahren eine Trainerausbildung zu machen im Triathlon-Sport. Bin jetzt C-Lizenz-Trainer, habe mit dieser Qualifizierung auch Arbeit im Verein übernommen. Was ich damit sagen will, ist nicht, klopfen wir bitte auf die Schulter, sondern was ich damit sagen will, ist, jeder von euch, und das ist jetzt nur ein praktisches Beispiel dafür, kann für sich eine Entscheidung treffen, zum einen im Triathlon-Sport oder dem Sport im Allgemeinen was zurückzugeben oder vielleicht auch im Verein als Vorbild dann gewisse Themen zu übernehmen. Und ich glaube, da hat jeder für sich Möglichkeiten, da was zu bewegen.
Ja, das ist ein gutes Eigenbeispiel, was Sie da gebracht haben. Und möchte an dieser Stelle auch natürlich vielen Zuhörern danken, die sich ja in vielfältiger Weise innerhalb unseres Sports engagieren. Das ist extrem wichtig und letztendlich wird jede helfende Hand gebraucht. Ich kann das wieder aus meinem Beruf sagen, ja. Das ist natürlich beileibe nicht damit getan, dass es da ein paar gut operierende Ärzte gibt. Das Gesamtergebnis, das wird nur gut sein, wenn alle bis hin zur Putzfrau funktionieren und letztendlich die Therapeuten engagiert mitarbeiten. So ist es genauso bei dem, was wir im Triathlon-Sport machen, dass wir so eine Entwicklung nehmen konnten, ist letztendlich nur möglich, weil an den unterschiedlichsten Ebenen vom Verein angefangen über die Landesverbände bis zum Bundesverband hier wirklich in vorbildlicher Weise gearbeitet wird. Und da sollten wir also auf jeden Fall weitermachen. Wir haben unheimlich viele Aufgaben, denken Sie, auch im Bereich der Klimaänderungsfolgen. Auch da müssen wir uns letztendlich als Sportverband engagieren. Wir haben das in Hamburg gemacht, indem wir uns erstmals der Sache Nachhaltigkeit angenommen haben, letztendlich auch angeschubst so ein bisschen durch unseren Sponsor Hamburg Wasser, aber auch den Generalsponsor Suzuki, die gesagt haben, Mensch, wir müssen uns hier gemeinsam auf den Weg machen. Wir geben euch die Kohle dafür. Fangt an, mit dem Weltverband da ein Konzept zu erarbeiten. Das haben wir gemacht, sind wir auch ausgezeichnet worden für das Konzept mit dem Goldstatus in Sachen Nachhaltigkeit. Es war ein erster Aufschlag, da haben wir noch viel zu tun. Natürlich kann der kleine Veranstalter, der jetzt schon, sage ich jetzt mal, gestresst ist durch immer höhere Auflagen bei Absperrungen bezüglich der Hilfsdienste, die da teilweise hohe Kosten aufrufen, der kann das nicht alles leisten. Da sind wir als Dachverband gefordert, eben voranzugehen, Konzepte zu erarbeiten, die man dann auch übernehmen kann bei der kleinen Veranstaltung. Und da nochmal auch vielleicht einen Blick auf den Sachstand zu geben. Wir haben im letzten Jahr über die DTU gemeldet 332 Veranstaltungen gehabt. Und da war die Mehrheit natürlich in dem Bereich der Sprintdistanz oder Jedermann-Distanz. Ja, da haben wir allein 299 Veranstaltungen gehabt. Ne? Langdistanz zum Vergleich, es waren 7, ne? Auch wenn die in der medialen Öffentlichkeit stehen. Ja, für uns sind diese Veranstaltungen, die an der Basis organisiert werden, von immer noch in der Mehrheit von Vereinen, die sind zentral wichtig. Und da machen wir auch große Anstrengungen, dass das erhalten bleibt, dass die Motivation auch bleibt. Wir brauchen diese Veranstaltungen, gerade die kleinen Veranstaltungen auf dem Land. Wir sind letztendlich durch das Engagement von Vereinen in der Fläche sind wir letztendlich gewachsen und groß geworden, nicht in den Städten, wo jetzt die großen Veranstaltungen sind. Und das ist auch bei der Talentauswahl und Findung extrem wichtig, dass dort das weiterläuft, ja, weil dort zählt es eben auch für den einzelnen Jugendlichen häufig mehr, wird er mehr beachtet als in den Großstädten. Und deswegen ist das unsere Basis und das liegt mir noch am Herzen, das zu sagen. Ne? Wir sind dann immer noch ein kleiner Verband, das darf man nicht verkennen. Wir haben so knapp 60.000 Stadtpassinhaber, sind wir ganz stolz drauf. Wir haben 1530, 40 Vereine, stabile Zahl in den letzten Jahren. Teilnehmerzahl ist wieder Gott sei Dank ansteigend. Wir haben immer noch viele, die neu hinzukommen. Das ist auch für unsere Top-Veranstaltung in Hamburg jetzt das zentrale Ziel. Da haben wir durch die Veranstaltung im letzten Jahr viel investiert, um wieder aufmerksam zu machen und auch die Leute anzusprechen, dass sie praktisch wieder auf Triathlon aufmerksam werden. Ja, das muss ein Ziel sein, mehr Leute noch zum Triathlon-Sport zu bringen. Und das schaffen wir nur über die kürzeren Distanzen realistisch gesehen.
Genau, und Sie haben was ganz Tolles gesagt. Die Basis, lokale Veranstaltung, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir wissen ja, glaube ich, alle, dass da immer mehr so ein bisschen in der Versenkung verschwinden. Ich will bewusst nicht sagen sterben. Und in vielen Fällen ist das deswegen der Fall, weil da einfach die helfenden Hände fehlen. Und ich habe eben gerade einen Gedanken gehabt, den haue ich jetzt einfach mal raus. Könnte man das nicht irgendwie unterstützen mit so einer Helferplattform, wo man sagt, okay, wenn irgendwo helfende Hände gebraucht werden, kann man den Bedarf melden. Vielleicht kann sich dann über eine DTU-Helferplattform sich da ein bisschen was tun, dass vielleicht von Nachbarvereinen oder auch mal 10, 20 Kilometer weiter, dass sich dann Leute melden. War nur so ein Gedanken, den ich hatte. Ob das jetzt richtig und sinnvoll ist, weiß ich nicht. Aber ich bin jemand, der hält ja auch nicht seinen Mund, der haut dann einfach mal einen raus.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde das auf jeden Fall aufnehmen. Wir haben auch, wie gesagt, so ein Programm, German Volunteers. Engagement macht letztendlich Spaß. Das haben wir schon praktisch ins Leben gerufen. Und wir sind ja da praktisch in dem Prozess auch bei der Veranstaltungsorganisation. Sie haben das mitgekriegt. Ohne die Absicherung einiger Bundesliga-Veranstaltungen, die wir mit der eigenen Mannschaft organisieren, mittlerweile die Veranstaltungen in Heilbronn, in Tübingen, in Nürnberg, letztendlich die Finals jeweils oder auch die Hamburger Veranstaltung. Da haben wir natürlich schon auch ein professionelles Team. Wir haben auch Material, was also eingelagert ist, selbst ein LKW, der das da hin und her transportiert. Das sind also alles Dinge, die sind im Aufbau. Und wir nehmen also diese Idee auf jeden Fall auf und versuchen, soweit es geht, hier Hilfestellung zu leisten. Da sind auch die Landesverbände natürlich gefragt. Baden-Württemberg hat sich ja jetzt auch, nachdem wir gestartet sind, auf den Weg gemacht. Natürlich kann das nicht jeder kleine Landesverband, das ist würde den kleinen Landesverband überfordern, aber die größeren Landesverbände, die müssen natürlich auch sehen, dass es wichtig ist, die Veranstaltungen in ihrem Landesverband zu halten. Und Sie haben zu Recht gesagt, das sind extreme Schwierigkeiten. Ich kann das sagen, ich habe ja anfangs auch 3 Jahre lang eine Triathlon-Veranstaltung und dann nochmal 1990 die Deutsche Jugendmeisterschaft organisiert. Das ist natürlich schon extreme Leistung, was die Veranstalter dort erbringen. Kann ich nur immer wieder sagen, Hut ab, wenn es dann mal irgendwie bei dem einen oder anderen nicht klappt, werden sie noch angemacht. Ja. Allein die ganzen Behördengänge, das war für mich immer der Horror, ja, abhängig zu sein von irgendeinem, sag ich jetzt mal, Beamten, der da jetzt vielleicht die Straßensperrung nicht mitmacht oder meine ganze Organisation wieder auf den Kopf stellen will, ja. Unabhängig von den ganzen Kosten, die da entstehen. Ja. Also das ist schon hochkomplex. Es ist viel einfacher, in einem Stadion zu gehen und da, was weiß ich, eine Leichtathletikveranstaltung zu organisieren oder Fußball sonst was zu machen. Also das ist schon eine tolle Leistung, wenn Sie an diese Veranstaltung in Deutschland sehen. Wir haben in diesem Jahr 40 Jahre Rot. Also das war die Vorzeigeveranstaltung, wie ich auch angefangen habe. Dann 86 Deutsche Meisterschaft, 87 diese unvergessene Europameisterschaft, die der Detlef Kühnel da, der hat Maßstäbe gesetzt in der Organisation, die weltweit Beachtung gefunden haben und viele Veranstaltungen haben sich auf den Weg gemacht. Der Allgäu-Triathlon ist eine herausragende Veranstaltung. Zittau habe ich schon genannt im Bereich vom Cross-Triathlon oder unsere Hamburger Veranstaltung. Das sind schon Aushängeschilder, auf die können wir insgesamt als Triathlon-Gemeinschaft stolz sein.
Und wenn wir noch beim Wünsch dir was sind, Henning, ich möchte jetzt auch mal einen raushauen, weil 1:1 Wünsch dir was. Ich bin ja auch so ein bisschen mal anders unterwegs, da ich nicht mehr so richtig laufen kann. Dieses Aquathlon, das ist, glaube ich, oder Aquabike, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Geschichte. Wir sollten es da als Vorbild die Großbritannien nehmen, die mehr als 100 Veranstaltungen haben und immer volle Starterfelder haben, dass so Entwicklungen auch zugelassen werden, auch von der DTU zum Beispiel. Gibt es keine deutsche Meisterschaft diesbezüglich, aber es gibt eine Europa- und Weltmeisterschaft. Vielleicht kann man da ja auch mal dieses Format, wenn einer vielleicht nicht mehr auch die älteren Semester oder auch Leute im jungen Semester, dass die vielleicht sagen, ich kann das noch nicht so gut mit dem Laufen hinterher, aber ich könnte mir vorstellen, Schwimmen und Rad zu fahren und dann aufzuhören. Vielleicht wäre das eine Idee, auch hier mal für diese Art von, ich sag mal, Triathlon als Multisport Werbung zu machen, das im Verband zu fördern. Ich sag mal, Großbritannien und die USA macht uns das vor, da ist eine richtige Szene und vielleicht könnten wir da auch hinkommen, neue Sachen mit ins Boot zu holen, um viele Leute anzusprechen, um mehr Leute anzusprechen. Und ich sehe das so, ich habe selber mal jetzt einige Veranstaltungen mitgemacht, weil es beim Laufen nicht mehr richtig klappt mit den Knien. Und es ist schön, wie man in diese Familie trotzdem aufgenommen wird, auch wenn man gleich ins Ziel läuft und nicht mehr hinterher läuft. Und das sollte man, ja, das ist so, vielleicht als Verband, als Neuerung ansehen, um neue potenzielle Leute zu generieren, die sich für Triathlon langfristig entscheiden.
Also wir sind ja der Verband des Multisports und sind froh, dass solche Varianten auch innerhalb unseres Dachs stattfinden. Und ich gehöre selbst als Ü60 natürlich zu den Arthrose-Patienten dazu. Die gehen also an dem weißen Kittel nicht vorbei. das heißt also, ich konnte eine Zeit lang auch noch nicht mal joggen. Von daher wäre das wahrscheinlich für mich auch die gesündeste Variante, eben nur zu schwimmen und Rad zu fahren. Also von daher ist das herzlich willkommen. Dass es da vielleicht noch keine deutsche Meisterschaft gibt, das hängt ja auch häufig, weiß jetzt nicht im konkreten Beispiel, aber häufig auch daran, dass nicht genügend Veranstalter da sind, die jetzt also bereit sind, zum Beispiel so eine deutsche Meisterschaft zu übernehmen. Ich kenne das jedes Mal, wenn wir uns praktisch um die Vergabe der deutschen Meisterschaften im Präsidium mit beschäftigen. Da gibt es einige aus Sicht der Veranstalter offensichtlich interessante deutsche Meisterschaftsformate. Da gibt es zahlreiche Bewerbungen. Aber es gibt andere, da müssen wir teilweise auf Veranstalter zugehen, um die abzusichern. Gerade so bei den Jugendveranstaltungen, da reißen sich wenige drum. Und das ist natürlich für uns extrem wichtig, um hier auch den Jugendsport zu fördern. Da sind wir den Veranstaltern, die ja damit kein Geld verdienen können, das muss man auch mal sagen. Ne? Also wir sind ja nur wenige, die jetzt, sagen wir mal, ja, vielleicht mit der Organisation von Triathlon-Veranstaltungen auch zu Ruhm, Ehre und Geld gekommen sind. Ja. Geld verdienen die wenigsten dabei. Ne? Und deswegen müssen wir extrem dankbar sein denjenigen, die also gerade diese Veranstaltungen für Jugendliche machen, für Kinder machen. Das ist ein ganz großes Anliegen auch von mir. Wir haben den Bereich Sportentwicklung vor Jahren ins Leben gerufen, wo wir auch in dem Veranstaltungsbereich neue Akzente setzen wollen, wo wir den Frauensport, den Frauentriathlon fördern wollen, auch letztendlich familienfreundliche Triathlons dazu motivieren wollen. Das sind alles so Bereiche, die laufen so ein bisschen vielleicht öffentlich unter dem Radar. Aber so wie Sie das eben mit Aquathlon gesagt haben, alle diese Dinge sind genauso für das Gesamtpaket wichtig, auch wenn natürlich, wie eingangs gesagt, der olympische Sport, da kriegen wir die staatliche Unterstützung oder auch nicht. Wenn unsere Leute nicht gut performen, ja, dann wird es da weniger geben, ja. Aber letztendlich sind wir offen, uns um alle Dinge zu kümmern, und dazu gehören eben diese in Anführungsstrichen nicht ganz so im Fokus stehenden Varianten genauso dazu.
Aber wir waren ja bei Wünsch dir was.
Genau.
Das war ja fast ein perfektes Schlusswort, aber ich setze jetzt noch einen drauf. Also,
2-1,
wir machen
ja?
Jetzt, wir machen jetzt wir machen jetzt einen Deal. Das ist eine Fortführung von dessen, was Michael gesagt hat. Wenn Sie 2025 das als deutsche Meisterschaften ausrichten, haben wir schon einen Veranstalter. Aber den Namen sprechen wir jetzt nicht aus, das können wir dann hinter verschlossener Tür machen.
Okay.
Ja. Komischerweise haben wir schon Vorgespräche. Nein, natürlich nicht. Das war jetzt ein Zufall.
Ja, ja. Wir hatten
gestern eine Arbeitssitzung und da kam das Gespräch.
Ja, ja.
Also, ja. Was habe ich mitgenommen, Henning? Ich habe eine Zahl mitgenommen. 60 Milliarden Euro für Vorsorge und aktive, Behandlung von Übergewicht. Das ist genau die Zahl, die Herr Lindner im Portemonnaie fehlt.
Genau.
Die habe ich jetzt mitgenommen und würde einfach sagen, wir sollten da was tun, Henning. Also nicht wir beide, aber
Gesellschaft.
Also, als Gesellschaft. Was ich mitgenommen habe, ist ein ganz motivierter Mr. President von Triathlon Deutschland. Danke. Lassen Sie es mal einfach so formulieren. Vielen Dank dafür. Das heißt, allein wie Sie sprechen, wirken, ich kann natürlich nur für mich persönlich sprechen, wirkt es sehr authentisch und schreit regelrecht nach Aufbruchstimmung. Das heißt, ich bin froh, dass man Sie 2011 wieder überredet hat und dass Sie auch keiner überreden wird, also am besten Sie sich selbst nicht überreden wird, aufzuhören, weil Sie haben noch ein bisschen was zu tun. Danke dafür.
Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Einladung und möchte mich auch an dieser Stelle bei unserem Medienchef, dem Oliver Kraus, bedanken, der mich natürlich überreden musste, weil ich normalerweise für solche medialen Dinge wie Podcasts, ja, da bin ich schon irgendwie gehöre ich zur älteren Generation. Der hat gesagt, das ist wichtig, da müssen Sie unbedingt jetzt mitmachen. Der hat mich hier auch natürlich gut vorbereitet. Und deswegen gehört ihm letztendlich ein ganz großer Applaus für diese Geschichte, ja?
Ja, dann werden wir ihm, Olli, bei der nächsten Arbeitssitzung werden wir das Olli natürlich auch persönlich mitteilen.
Vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben an einem Samstag, Vormittag nenne ich das mal. Und insofern freuen wir uns und wünschen
Ihnen alles gutes Jahr uns allen und eine schöne Triathlon-Saison.
Ja, vielen lieben Dank.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Triathlon-Podcast Triathlon querbeet. Ein Podcast von jedermann für jedermann und jede Frau.